Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Susi Weichselbaumer. Die Sommerferien sind vorbei. Der Ernst des Lebens hat begonnen, sprich die Schule. Das bedeutet?
Wir haben so Aufgaben, so Malen gemacht und wir haben uns kennengelernt und ja, sonst eigentlich nichts.
Eigentlich nichts machen. Das ist am ersten Schultag in Klasse 1 auch vollauf okay. Ab dann aber will Bayern anziehen in der Grundschulausbildung. Nach dem eher nicht so besonders überragenden Abschneiden in der letzten PISA-Studie gibt es in diesem Schuljahr neue Stundenuhren. Ob mehr Deutsch und Mathe jedoch bildungsniveautechnisch mehr bringen und ob das pädagogisch sinnvoll ist, darüber sprechen wir. Außerdem darüber, was nützt ein generelles Handyverbot an Schulen? Eine Augsburger Studie zeigt jetzt einiges, darunter aber auch Unerwartetes. Und wir blicken ins Ausland. Die amerikanischen Hochschulen starten ins Herbstsemester. Die Studierendenproteste in den Hörsälen und auf dem Campus gegen den Gaza-Krieg gehen weiter. Zunächst aber bleiben wir in Bayern. Und zwar mit Bestnoten, eben für den Freistaat. Das Münchner IFO-Institut hat für die neueste Bildungsbarometer-Studie deutschlandweit über 9.700 Erwachsene befragt. Wie gut sind unsere Schulen? Dabei sollte man sein eigenes Bundesland bewerten nach 8 Bildungszielen. Zum Beispiel Wissensvermittlung, Unterstützung benachteiligter Schülerinnen und Schüler oder digitale Technologien im Unterricht. Das Fazit? Die Zufriedenheit ist bei den meisten nach wie vor durchschnittlich bis gering. Ein Bundesland aber, Monika Haas aus der Redaktion Wissenschaft und Bildungspolitik, ein Bundesland hat etwas besser abgeschnitten.
Genau, ja, also das ist tatsächlich Bayern und Bayern hat im Bildungsbarometer die besten Noten bekommen für die Qualität seiner Schulen. Die haben 44% der Befragten mit der Note 1 oder 2 bewertet und damit ist Bayern bundesweit tatsächlich Spitzenreiter.
Gibt's da so ein paar Punkte, wo wir so richtig glänzen?
Tatsächlich ist es so, dass die Befragten die Schulen in Bayern besonders gut bewerten in der Frage, wie Basiskompetenzen vermittelt werden, also Lesen, Schreiben und Rechnen. Und insgesamt ist auch die Frage nach sozialer Unterstützung an Schulen positiv bewertet worden. Da geht es also darum, wenn man in der sozialen Notlage ist als Schülerin oder Schüler, auch bei der Gewaltprävention und der Integration hat Bayern gut abgeschnitten. Und interessanterweise auch die Nachmittagsbetreuung ist überdurchschnittlich positiv bewertet worden.
Und was kommt da unterm Strich raus? Was ist unsere Gesamtnote?
Also Bayern hat eine 2,77 erzielt. Das ist zwar nur mittelgut, aber noch immer besser als der Rest der Republik.
Der hat dann gar keine 1 mit Stern.
Genau, so ist das. Tatsächlich haben in anderen Bundesländern die Menschen bedeutend seltener eine Note 1 oder 2 und dafür öfter eine 4 oder 5 verteilt.
Heißt in der Bewertung also nicht wirklich spitzentop gut, aber zumindest die Bayern nörgeln offenbar weniger rum an ihrem Bildungssystem, als das die Menschen laut Studie in anderen Bundesländern machen. Warum ist das so?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass IFO-Bildungsbarometer diesmal die Befragten gebeten hat, ihr eigenes Bundesland zu bewerten im Vergleich zum Rest. Und Bayern hat eben einen besonders guten Ruf und das mag auch dazu geführt haben, dass die Bayern selbst sehr positiv im Vergleich sehr positiv waren in ihrer Bewertung, während die anderen Bundesländer, sagen wir mal zum Beispiel Schlusslicht Bremen, sich selbst sehr viel schlechter bewertet haben im Vergleich zu Bayern.
Und selbst wenn man da so ein bisschen hin und her jongliert zwischen den anderen und wir und uns, es sieht doch insgesamt so aus, es gibt an den Schulen viele Defizite in Deutschland, in Bayern auch. Was sind denn da laut IFO-Bildungsbarometer die größten Baustellen in der Schulpolitik und an den Schulen?
Also es gibt eine große Einigkeit, was das Hauptproblem ist und das ist tatsächlich der Lehrkräftemangel und die negativen Auswirkungen, die er haben könnte auf die Schulleistungen der Kinder. Und Bayern hat als einziges Bundesland sich dann nicht ganz eindeutig positioniert, sondern ist recht gespalten bei der Frage, ob das Problem hierzulande besser in den Griff bekommen werden kann als woanders. Und eine Zweidrittelmehrheit der Befragten erwarten schlechtere Leistungen auch durch wachsende Unterschiede im familiären Hintergrund der Schülerinnen und Schüler.
Da geht es um soziale Herkunft wahrscheinlich, Sprachkenntnisse auch oder finanzielle Ausstattung. daheim?
Also nach wie vor ist in Deutschland die Herkunftsfamilie der wichtigste Faktor für den Bildungserfolg. Und da ist die Ausgangslage in den Bundesländern sehr verschieden. Zum Beispiel, was den Anteil an Schulkindern aus nicht deutschsprachigen Familien betrifft, wie die Arbeitslosigkeit eben ist in dem jeweiligen Bundesland, und auch die Migration und Inklusion sind da große Themen, die eben bewältigt werden müssen.
Hat denn dieses IFO-Bildungsbarometer auch in die Richtung gefragt, welche Lösungen könnte es geben oder welche Lösungen fänden Sie gut für Ihr Bundesland?
Also ein ganz wichtiges Thema sind die Reformvorschläge und die Stimmung im Land, was eben Ideen betrifft, die Bildungschancen verbessern könnten. Und da ist ein ganz klares Votum für höhere Staatsinvestitionen in die Schulen, vor allem ins eigene Bundesland. Und eine Zweidrittelmehrheit spricht sich auch dafür aus, dass Kinder ab 4 Jahren einen Kindergartenbesuch, dass das verpflichtend wird, nicht mehr freiwillig nur. Und 81% halten auch einen verpflichtenden Sprachtest und gegebenenfalls Deutschunterricht im Vorschulalter für sinnvoll. Es geht also darum, die Frühförderung in Sprache in den Blick zu nehmen. Und das gibt auch einen Grund dafür, weil das nämlich in Hamburg bereits eingeführt und erprobt wird, und zwar mit sehr gutem Erfolg. Das ist zumindest eine Schlussfolgerung der Studienautoren gewesen, dass eben diese Integrationsleistung über bessere Sprachausbildung und einen Kindergartenbesuch tatsächlich für alle ab 4 Jahren helfen könnte, dass dann die Leistungen in der Schule besser werden.
Heißt, am Schluss nochmal zusammengefasst, jetzt ist einfach die Bildungspolitik am Zug. Die Menschen in Bayern bewerten ihr Bildungssystem besser als die Menschen in anderen Bundesländern? Das hat das aktuelle Bildungsbarometer des IFO-Instituts ergeben. Monika Haas aus der Redaktion Wissenschaft und Bildungspolitik, danke für die Zusammenfassung.
Gerne.
Wir bleiben beim Thema Schule und dem Punkt Zufriedenheit in Sachen Angebot. Ein Indikator dafür ist sicher der Grad der Begeisterung, wenn nach den Ferien der Unterricht wieder losgeht. Worauf wird sich da gefreut?
Meine Freunde, und manchmal macht es auch der Unterricht Spaß.
Ist ganz schön da.
Es macht schon Spaß wieder, aber ich mag das Lernen halt nicht so.
Was mich auch ganz freue, ist auf die Pause, weil ich da dann Fußball spielen kann.
Ich freue mich aber eher auf die neuen Lehrer und auf meine Freunde, auf die Fächer. Naja, geht so.
Dabei wird in puncto Fächer dieses Schuljahr alles besser, verspricht zumindest das Bayerische Kultusministerium. Dessen Antwort auf das nicht ganz so tolle Abschneiden bei PISA? Auf dem Stundenplan in der Grundschule stehen nun öfter Mathe und Deutsch. Dafür zusammengestrichen werden Kunst, Musik oder Englisch. Diese Entscheidung heißen nicht alle gut. Doris Tromballer hat mit Bildungsforschenden gesprochen über durchaus Zweifel daran, ob der neue Kurs die erwünschte Verbesserung bringt.
A wie Apfel, B wie Ball, C wie Computer, das lernt man überall.
Musik in der Grundschule. Bisher hatten Kinder 2 Stunden pro Woche im Schulalltag. Dazu 2 Stunden Werken und Gestalten und 1 Stunde Kunst. Das ist ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr selbstverständlich. Katrin Lohrmann, Professorin für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sieht das kritisch.
Ja, tatsächlich ist das aus meiner Sicht schon problematisch, weil gerade diese Fächer besondere Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder haben, aber vor allem auch für die vielfältige Entwicklung von Interessen und auch für eine positive Einstellung gegenüber der Schule insgesamt, weil das sind eben häufig die Fächer, für die sich die Kinder besonders begeistern.
Professor Kai Maas vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation sieht zwar ebenfalls dringenden Handlungsbedarf bei den Grundschullehrplänen, allerdings anders als jetzt vorgesehen.
Die Frage, die man sich ja ernsthaft stellen muss, ist, wie geht man mit den teilweise doch eklatanten Defiziten im sprachlichen wie mathematischen Bereich um? Und das wird man nicht nebenbei lösen, sondern man wird wirklich ganz explizit die Quantität, aber auch die Qualität des Unterrichts erhöhen müssen.
Davon ist auch Didaktikexpertin Katrin Lohrmann überzeugt. Vor allem die Inhalte müssten entstaubt und angepasst werden.
Es ist wichtig, dass die Kinder eben dieses Lesen als bereichernd für sich bedeutsam erleben. Und dazu braucht es Texte, die sie interessieren, die an ihre Lebenswelt anknüpfen und bei denen sie eben auch die Erfahrung machen, Lesen geht jetzt nicht nur mit Anstrengung einher, sondern Lesen macht auch Freude und ist für jeden Einzelnen auf seine ganz unterschiedliche Art thematisch auch bereichernd.
Aber wer braucht welche Förderung? Die Staatsregierung hat deshalb verschiedene Diagnoseverfahren schon vor der Einschulung eingeführt, damit früher erkannt werden kann, wer wo Hilfe braucht. Aber mit Diagnostik und einer Stunde mehr Deutsch pro Woche ist es nicht getan, meint die Pädagogikexpertin Katrin Lohmann.
Vor dem Hintergrund muss man sich dann eben auch fragen, ob diese 45 zusätzlichen Minuten im Klassenverband jetzt wirklich das Mittel eben sind, um den unterschiedlichen Herausforderungen der Kinder gerecht zu werden oder ob die Förderung nicht viel stärker in kleineren Gruppen stattfinden müsste, wo gerade die ganz Schwächsten wirklich auch individuelle Ansprache haben und gefördert werden.
Allerdings, dafür braucht es auch das entsprechende Personal. Bayerns Kultusministerin Anna Stolz räumt ein.
Insgesamt lässt sich zur Personalversorgung sagen, die ist herausfordernd, sind aber gerade im Bereich der Grund-, Mittel- und Förderschulen noch Vertragskapazitäten offen, damit wir noch mehr Förderunterricht anbieten können, damit wir noch mehr Klassenteilungen machen können. Und da arbeiten wir gerade noch mit Nachdruck dran. Das läuft auch noch weiter, auch über den Schuljahresbeginn hinaus.
Die Bildungsforscher weisen zum Schluss noch auf ein grundlegendes Problem hin, nämlich, dass manche Schülerinnen und Schüler auf den kreativen Unterricht in der Schule angewiesen sind, weil sich die Eltern beispielsweise teure Musikstunden einfach nicht leisten können. Gibt es in der Schule diese Fächer nicht mehr, ist es für die Kinder insgesamt damit vorbei.
Doris Tromballa war das über den neuen Stundenplan an Bayerns Grundschulen. Wir kommen zum nächsten Thema. An dieser Stelle gilt Konzentration. Also Handy ausschalten und wegpacken. So sie uns auf dem Handy hören, ist das jetzt blöd. Vielleicht ist es auch generell blöd. Aus Schülersicht zum Beispiel gibt es nicht so viele gute Gründe, warum kein Handy im Unterricht oder in der Pause. Außerdem, Bayern hat vor 2 Jahren erst die eingeschränkte Nutzung von Smartphones an Schulen zugelassen. Moment, wenden da jetzt Augsburger Bildungsforscher ein. Sie haben neue Erkenntnisse zum Smartphone-Gebrauch in Schulen im Fachmagazin Education Science veröffentlicht. Ihr Fazit? Ein Handyverbot wäre unter bestimmten Voraussetzungen durchaus sinnvoll.
Nach Unterrichtsschluss am Gymnasium Dingolfing. Schülerinnen und Schüler greifen gleich zum Handy. In der Schule musste es ausgeschaltet in der Tasche bleiben, stundenlang offline sein. Das findet die 17-jährige Anne unnötig streng.
Während dem Unterricht, na klar, verstehe ich komplett. Aber jetzt so in Freistunden oder so, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
Etwa die Hälfte der Schulen in Deutschland verbietet bereits, das eigene Smartphone auf dem Schulgelände zu nutzen. Aber eine deutschlandweit einheitliche Regelung fehlt. Dabei haben etwa 30% der Grundschüler ein Handy in der Schule dabei. Für Jugendliche sind Chats und soziale Medien selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. Kerstin Schieler ist Schulleiterin am Gymnasium Dingolfing. Hier gilt bereits ein striktes Handyverbot. Neben weniger Störung im Unterricht nennt sie ein weiteres Argument.
Natürlich, die würden gerne nebeneinander sitzen und sich anchatten, statt miteinander zu sprechen. Und das sieht man halt auch deutlich in den Formulierungen, in den Kommunikationen, in den Deutschschulaufgaben, dass einfach die Redefähigkeit zurückgeht. Und genau deshalb ist es in der Schule auch wichtig, das mal beiseite zu legen und sich mal wieder miteinander analog zu unterhalten.
Neben schlechten Ergebnissen in Leistungstests ist auch Cybermobbing zum Dauerproblem für viele Schulen geworden. 2022 zeigte eine Studie des Robert-Koch-Instituts, dass die Demütigung und Ausgrenzung mittels Chatgruppen und Handybildern unter Schulkindern zwischen 8 bis 21 Jahren inzwischen fast jeden 5. Jugendlichen trifft. Für Professor Zierer ein wichtiges Argument für ein Handyverbot.
Der Effekt auf das soziale Wohlbefinden ist um einiges größer als der Effekt auf die Lernleistungen. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig, weil in der Schule geht es ja nicht nur darum, dass wir erfolgreich lernen, sondern dass diese 15.000 Stunden, die ein Mensch in der Schule verbringt, auch mit Freude verbracht werden, in der Gemeinschaft verbracht werden. Und insofern ist das soziale Wohlbefinden ein sehr zentraler Punkt, wenn es um Bildungserfolg geht, weil daraus letztendlich dann auch Lernerfolg im Weiteren resultieren kann.
Länder wie Frankreich und Schweden machen mit Handyverboten an den Schulen bereits positive Erfahrungen. In einer Übersichtsstudie haben Augsburger Schulpädagogen Forschungsarbeiten aus 5 Ländern ausgewertet. Schulpädagoge Tobias Böttger ist Mitautor der neuen Smartphone-Verbotsstudie und erläutert die Ergebnisse genauer.
Oftmals ist es ja schon so, dass es noch eine gewisse Hemmschwelle gibt, bei den Schülerinnen und Schülern die Handys im Unterricht auszupacken und dass ja auch oft schon sanktioniert wird. Es ist dann tatsächlich die Zeit in der Pause, die Zeit in der Freistunde, wo Schülerinnen und Schüler unbeobachtet soziale Netzwerke nutzen können und da kommt es dann eben oft zu Cybermobbing, was dann wiederum das soziale Wohlbefinden stört.
Betroffene leiden psychisch und unter körperlichen Beschwerden. Sie entwickeln häufig eine Alkohol- und Drogensucht, einige Mobbingopfer sogar Suizidgedanken. Schulpädagoge Böttger.
Meine Hoffnung ist einfach, indem man diesen Schutzraum in der Schule schafft, dass es gelingt, dass man durch Gespräche einfach wieder einen gewissen Respekt voreinander entwickelt, der dann wiederum eine höhere Hemmschwelle für Cybermobbing darstellt.
Diesen Effekt erhofft sich auch Kerstin Schieler am Dingolfinger Gymnasium vom Handyverbot an ihrer Schule.
Das muss ein Miteinander werden zwischen Elternhaus und Schule, anders geht's nicht. Und genauso muss die Medienerziehung laufen. Und es verlagert sich teilweise in den Klassen nach unten, weil natürlich die Schüler viel früher mit einem Handy ausgestattet werden und einfach noch nicht damit umgehen können. Und ganz wichtig ist eben, wir versuchen das mit den Cyber-Workshops zu bekämpfen.
Ein Handyverbot alleine reicht nicht, lautet auch das Fazit der Studie. Schulen müssen Jugendliche pädagogisch in der digitalen Welt begleiten. Medienkompetenz wird immer wichtiger, damit Schülerinnen und Schüler sinnvoll und verantwortungsvoll künstliche Intelligenz und soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok nutzen können.
Ein Beitrag von Monika Haas war das. An den amerikanischen Universitäten beginnt das Herbstsemester. Nach den zum Teil gewaltvollen Gaza-Protesten der letzten Monate hoffen viele auf einen ruhigen Start. Auch an der Columbia University in New York. Von dort aus hatten sich die Proteste gegen den Krieg in Gaza auf das ganze Land ausgeweitet. Jüdische Studenten berichteten von Übergriffen. Es gab Polizeieinsätze auf dem Campusgelände. Und erst vor kurzem ist die Präsidentin der Columbia University dann doch noch zurückgetreten. Die pro-palästinensischen Demonstranten feierten das als Erfolg. Allerdings im Sinne von Etappensieg. Sie wollen weitermachen, berichtet unsere Korrespondentin Charlotte Voss.
Den Zugang zur Columbia-Universität regelt ein vierstufiger Farbcode. Aktuell gilt die zweitschärfste Stufe, Orange. Studenten und Personal dürfen rein, aber nur mit Ausweis. Gäste müssen angemeldet sein. Presseanfragen, so zumindest die Erfahrung vom ARD-Studio New York, bleiben gerade unbeantwortet. An den Eingängen und entlang der Rasenflächen, auf denen im Frühjahr das Protestcamp stand, stehen jetzt Sicherheitsleute. Joe Hawley ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaften. Besuch nimmt er mit in sein Büro, das in dem Gebäude ist, das Demonstranten im Mai besetzt hatten und das die Polizei am Ende geräumt hat.
So this is Hamilton Hall. I have to swipe to get in. You see this crack on the door here. This is from where the police broke the door to get into the building.
Nun, einige Monate nach den pro-palästinensischen Protesten, die Columbia weltweit in den Fokus gerückt haben, sagt Hawley mit Blick auf das beginnende Semester, er halte den Atem an und sei gespannt, was die Studenten machen werden. Der Genozid in Gaza durch Israel gehe ja weiter, sagt der Professor, der selbst jüdischen Glaubens ist.
I am sort of holding my breath to see what the student protest movement will do, because the War and the genocide are ongoing.
Mitte August ist Minou Shafik als Präsidentin der Elite-Universität überraschend zurückgetreten. Für die einen war sie zu nachgiebig, besonders im Umgang mit antisemitischen Vorfällen. Für andere war sie mit dem Einschalten der New Yorker Polizei zu konsequent. Für Hawley hat sie alles falsch gemacht. Weder habe sie das Kollegium mit seinen Erfahrungen, auch mit Protesten, zu Rate gezogen, noch habe sie einen ernsthaften Dialog mit den Studenten gesucht. Die jetzige Leitung mache schon jetzt alles besser. Katrina Armstrong leitet die Medical School und ist jetzt auch Interimspräsidentin. Als sie die Erstsemester vergangene Woche begrüßte, hat sie sich grundsätzlich zu Protesten bekannt.
Protests must be managed effectively and fairly.
Proteste müssen wirksam und fair gehandhabt werden. Dabei gelten zwei Wahrheiten gleichzeitig. Die Wahrheit, dass unser Auftrag von Redefreiheit und offener Debatte abhängt, und die Wahrheit, dass unser Auftrag gleichermaßen von einem Umfeld ohne Belästigung und Diskriminierung abhängt, in dem unsere Schüler lernen können. Ende September wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei der UNO in New York erwartet. Am 7. Oktober jährt sich dann der Auslöser für den Gaza-Krieg, der Angriff der Hamas auf Israel. Durch diese spannungsgeladenen Tage muss Armstrong eine der ältesten und renommiertesten Universitäten der USA navigieren. Sie muss den Balanceakt zwischen Hausrecht, Sicherheit für alle, Recht auf freie Meinungsäußerung und den Geldgebern schaffen. Hawley hat Sorge, dass Tatsachen verdreht und die Proteste politisch missbraucht werden könnten.
I think Das
Wichtigste, was die Menschen verstehen sollten, ist nicht nur, dass Juden keine einheitliche Gruppe sind, was unser politisches Engagement in Bezug auf Israel, Palästina oder irgendetwas anderes angeht, sondern vor allem, dass wir uns auf einem Universitätscampus befinden. Wenn wir über Studenten sprechen, reden wir über junge Menschen, die noch lernen, die sich noch ihre eigene Meinung bilden und herausfinden, wofür sie stehen.
And forming their own opinions and commitments.
Rund 10.000 Studienanfänger hat die Columbia, auch Nadja aus Florida ist neu hier. Sie hatte ihre Zusage längst, als die Proteste eskalierten. Ihr seien aber nur kurz Zweifel gekommen, erzählt sie.
Definitely in my head I was thinking, was that the right decision? But it wasn't really a practical option to change schools, and honestly, if it was, I don't think that I would.
Ob sie selbst bei Gaza-Protesten mitmachen würde? Eher nein, meint sie beim Interview auf der Straße. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen, denn bei $45.000 Semesterbeitrag ist sie auf staatliche Zuschüsse und Stipendien angewiesen. Sie erzählt, dass alle einen Kurs machen mussten, um andere Meinungen auszuhalten und zu akzeptieren.
They have used that phrase, agree to disagree, but that is important to talk about difficult topics with people.
Mit neu gekaufter Schirmmütze kommt ein junger Mann aus dem Columbia-Shop. Er möchte seinen Namen nicht nennen und erzählt, dass er die letzten Proteste unterstützt hat. Ob er wieder mitmachen würde, wie bei den Protesten im Frühjahr, bei denen es auch um die Finanzen der Columbia ging und ihr Investment in kriegsrelevante Firmen, könne er noch nicht beurteilen. Sie hätten ja noch nicht mal angefangen.
Ich kann nicht judge before they have started whether I will take part or not.
Womit er recht hat, aber angekündigt sind sie auf alle Fälle schon.
Das war das Campus Magazin. Für heute mit bayerischer Schulpolitik zum Ferienende und internationalen Studierendenprotesten zum Herbstsemesterstart. Am Mikrofon war Susi Weichselbaumer.
BR24 am Sonntag. Das Campus Magazin.